Hallo und gratuliere dir, du bist bei Forerunners Network gelandet. Good People, Good Stories, statt täglich neuer Skandale. Also, besuch unsere Homepage, dort triffst du viel mehr gute Dinge als sonst irgendwo. Lösungen, Ideen und Innovationen, Masterclasses und die besten Stories zum Wandel. Werde auch du ein Forerunner und besuche uns auf forerunners.network. Und jetzt viel Spaß beim Podcast.
Wir müssen Kinder wegschicken, weil wir gar nicht genug Platz haben und gar nicht genug Trainer.
Also jeder Euro, den ich in Bewegung investiere, spare ich mir hinten hinaus im Gesundheitssystem um ein Vielfaches.
Und speziell jetzt in der Bildung muss einfach klar sein, dass Bewegung und Sport kein Nebenfach ist, sondern das ist ein Hauptfach.
Herzlich willkommen im Stadtlabor, wo Expertinnen und Experten am Podium mit den Menschen im Publikum auf Augenhöhe diskutieren. Mein Name ist Conny Kreuter, schön, dass Sie mit dabei sind. Wer keine Zeit für Bewegung hat, wird irgendwann Zeit für Krankheit finden müssen. Klingt vielleicht hart, ist aber so, denn Bewegung, das wissen alle, ist gesund und essentiell für eine bleibende Gesundheit auch. Wichtig ist aber auch, dass alle Zugang zu Bewegung haben. Und das ist nicht immer der Fall. Bewegung darf kein Luxus sein. Die Stadt Wien hat den Wert der Bewegung aber schon sehr lange erkannt, hat großartige Initiativen gestartet, aber noch immer können wir nicht alle Menschen erreichen. Welche Hürden wir noch nehmen müssen, welche Initiativen aber schon sehr gut funktionieren und wie die Zukunft ausschaut, das besprechen wir heute. Am Podium bei mir Anatol Richter, leitet das Sportamt der Stadt Wien. Christoph Jocklik, Geschäftsführer der Wien Holding Sport. Und Thomas Mlinek, Leiter der Koordinationsstelle tägliche Bewegungseinheit. Und natürlich, wie versprochen, haben wir auch ein großartiges Publikum heute an unserer Seite, wo auch wieder Expertinnen und Experten zu Gast sind. Auch für euch einen großen Applaus. Und wir steigen gleich direkt ein in Medias Res. Wenn Bewegung kein Luxus sein darf, was bedeutet das denn für euch alle? Und es ist Ihnen vielleicht jetzt schon aufgefallen, wir sind im Sport immer per Du. Und damit es auch authentisch bleibt, bleiben wir auch in dieser Runde per Du. Lieber Anatol, was bedeutet das für dich, wenn Bewegung kein Luxus sein darf?
Wir haben eigentlich in Wien einen Luxus im positiven Sinn, weil du in Wien einfach sehr viel Sport, Bewegung machen kannst auf Freiflächen. Vom Prater, Donauinsel, ganz viele Grünflächen, ist sozusagen die Möglichkeit in Wien, sich zu bewegen, sehr flächendeckend, sehr leicht und sehr niederschwellig vorhanden. Das Zweite ist, wenn du wirklich sagst, du möchtest Sport machen in Sporthallen, in verschiedenen Infrastruktureinrichtungen, wo du halt sozusagen indoor auch wirklich was brauchst oder du hast eine Outdoor-Anlage, eine Fußballanlage, einen Tennisplatz, was auch immer, wo du standardisierte Sportstätten, auch genormte Spielflächen brauchst, dann haben wir in Wien ein sehr, sehr breites Angebot. Also alle meine Abteilung hat über 200 Sportanlagen in ihrer Verantwortung. Mhm. Und wir bieten das an zu sehr, sehr günstigen Tarifen. Also dass man ein bisschen ein Gefühl hat, wenn du bei uns eine Sporthalle als Verein mietest, dann zahlst du nach einer Jahreswochenstunde, also du buchst sozusagen eine bestimmte Zeit und hast die dann die ganze Saison. Aber runtergebrochen auf so die einzelne Stunde bist du so bei 4-5 Euro, die Trainingsstunde. Mhm. Das Gleiche gilt für Turnsäle. Wir haben über 600 Turnsäle, die wir anbieten, auch die zu extrem günstigen Tarifen. Also da gibt es sehr, sehr viel. Und das andere ist natürlich sozusagen, wenn man jetzt Luxus nicht nur sieht unter dem finanziellen Aspekt, sondern sozusagen
die Bedingungen, die Rahmenbedingungen.
Genau, und auch die Haltung zum Sport sozusagen. Also empfinde ich das als Luxus im Sinne von, muss ich mir das vergönnen, brauche ich das überhaupt oder ist Sport sozusagen Teil meines Alltags? Da kannst du nur in Wahrheit viele Angebote legen als Stadt, was wir gerne tun. Kinderprojekte, Laufveranstaltungen, die wir fördern. Wir hatten jetzt zuletzt die Kretzel Games, haben wir es genannt, zusammen mit Billa, wo wirklich in ganz vielen Flächen, vielen Standorten Ballsport sozusagen so Skills abgetestet wurden und das Finale war dann am Heumarkt beim 3x3 oder Beachvolleyball Talente Cup.
Also 3x3 Basketball.
Basketball, genau, am Heumarkt. Das ist natürlich was Tolles für die Kids, wenn sie dort ihr Finale dann haben.
Und Hype.
Genau,
total modern,
genau,
das ist schon wichtig.
Genau. Also da entsteht auch viel Neues, da gibt es ganz viele Initiativen, die fördern wir gerne, damit eben sozusagen Sport nicht Luxus ist im Sinne von, ich kann es mir nicht leisten, sondern auch wirklich man es nicht empfindet, als das ist etwas, was ich in meinem Leben gar nicht vorkommen muss, weil es sollte schon ein ganz wesentlicher Baustein sein im Leben.
Das Schön, ist dass das, die Stadt Wien das so sieht.
Ja, ja, ja.
Thomas, du bist ja zuständig für die tägliche Bewegungseinheit. Was bedeutet für dich, Bewegung darf kein Luxus sein?
Für mich bedeutet es in erster Linie, dass wir den Zugang zu Bewegung und Sport ganz früh vermitteln, weil wir einfach in der Kindheit geprägt werden. In der Kindheit entwickeln sich sozusagen auch positive Emotionen zu gewissen Verhaltensmustern und genauso ist es auch zu Bewegung und Sport. Das heißt, wir müssen bei den Kindern ansetzen und ihnen die Freude und den Spaß an Bewegung und Sport näher bringen, dass diese positive Emotion erlebt wird, dass auch die motorischen Grundkompetenzen ausgebildet werden können, die ich dann auch von denen ich dann ein ganzes Leben lang profitiere. Mhm. Weil es kommt dann einmal dann der Übergang in das Berufsleben, dann kommen die eigenen Kinder, dann ist die Zeit sehr, sehr knapp für einen selber und dann ist man vielleicht einmal auch etwas weg von Bewegung und Sport. Aber wenn ich es mal erlebt habe, wenn ich weiß, wie mir das gut tut, wenn es mir leicht fällt, den Sport auch später dann zu machen, weil ich diese Kompetenzen in der Kindheit erworben habe, dann werde ich auch später wieder einsteigen, wenn die Zeit das vielleicht wieder etwas besser erlaubt oder ich kann es mir halt einfach auch besser einteilen.
Mhm. Ja, aber wir wissen ja aus Statistiken, dass die Bewegungsfreude mit zunehmender Bildung und zunehmendem Einkommen höher ist. Das heißt, bildungsschwächere Personen oder auch einkommensschwächere Personen haben einfach nicht so den Zugang. Und das ist sozusagen dein Ansatz, wie es gelingen kann, alle abzuholen.
Deswegen muss ich schon in Kindergarten und Schule ansetzen, um einfach auch dort schon zu vermitteln, wie wichtig Bewegung und Sport für die Entwicklung von Kindern ist. Aber wenn man das Wissen mal mitnimmt, dann verändern wir ganz viel.
Super. Christoph, du bist ja für die Sportstätten in Wien zuständig sozusagen als Geschäftsführer. Welche Verantwortung haben deiner Meinung nach die öffentlichen Unternehmen für die Gesundheitsförderung aller? Wie schaffen wir das, dass wir für alle zugänglich sind?
Also ich glaube, grundsätzlich ist eine große Verantwortung da von öffentlichen Unternehmen, weil sie auch eine gewisse Vorbildwirkung gibt, die eben hierzu erfüllt werden sollte. Jetzt gibt es natürlich mehrere Ansätze, wo man schauen kann, wie kann man das erfüllen. Zum einen, glaube ich, ist sicher ein Ansatz der, dass man bei Sportstätten ansetzen kann, also um Sportinfrastruktur zur Verfügung zu stellen. Das möglichst niederschwellig natürlich. Ich glaube, es ist eben wichtig, tatsächlich im Kindesalter hier zu versuchen, Kinder zur Bewegung zu bringen. Weil es gibt ja auch Studien, die jetzt eben besagen, dass aktuell 1,6 Milliarden Kosten entstehen durch Inaktivität der Menschheit. Ich glaube, da kann man wirklich ansetzen, wenn man versucht, hier die Aktivität zu fördern, dass man sich hier dann am Ende des Tages wahnsinnig viel Kosten sparen kann. Also jeder Euro, den ich in Bewegung investiere, spare ich mir hinten hinaus im Gesundheitssystem um ein Vielfaches. Und hier ist es dann hoffentlich so, dass man Krankheiten verhindern kann, bevor sie überhaupt entstehen.
Mhm. Und die Gesellschaft auch gesund hält, damit ja auch ein besseres Miteinander passiert und so weiter. Also die ganzen Faktoren, die beim Sport ja auch noch mitspielen. Anatol, du hast es schon erwähnt, man kann in Wien wahnsinnig viel machen. Man kann laufen gehen, Mountainbiken, Radfahren, Outdoor-Fitness. Es gibt Motorikparks für Kinder. Es gibt irrsinnig viele Angebote. Und wir sind auch mittendrin im Sportplan 2030. Was genau besagt dieser Sportplan?
Also wir haben uns im 2019, 2020 haben wir den politischen Auftrag gekriegt, dass wir uns wirklich ganz genau anschauen, was braucht die sportliche Infrastruktur in der Stadt, und haben sozusagen zwei Analysen durchgeführt. Das eine ist der technische Bereich, also in welchem Zustand sind die Sportstätten, die wir haben. Und das andere war Bedarfsanalyse mit ganz vielen Stakeholdern, mit Vereinen, mit Verbänden, mit Bildungseinrichtungen, mit Fachinstituten, mit der Stadtplanung, ganz ein wesentlicher Punkt, weil die Stadt wächst bekanntermaßen. Und sozusagen, was ist wirklich der Bedarf und wo wollen wir hin und wen erreichen wir damit auch? Also auch in diesem Blickwinkel Breitensport, Leistungssport, Spitzensport, also auch diese sozusagen Segmente abzuklopfen. Und haben dann einen Sportstättenentwicklungsplan, ich kann ihn herzeigen, dass man auch gesehen hat, wir haben auch dann sozusagen ein bisschen zu mitnehmen, so schaut der aus. Und was wir da gemacht haben, und ich habe da eigentlich ein sehr, sehr positives Feedback, weil es gibt viele Gebietskörperschaften, die sowas machen. Das positive Feedback war von vielen Kolleginnen und Kollegen, vor allem aus den Bundesländern, die gesagt haben, ihr seid, und das sehe ich positiv, ihr seid überraschend sehr konkret. Also das ist jetzt nicht so ein Strategiepapier, das man sozusagen so verkündet, so eine politische Willenserklärung und dann passiert nichts oder wenig oder es dauert lang, sondern es ist sehr konkret. Und aus dem heraus haben wir auch mit 2021 beginnend wirklich ein Sportstättenbauprogramm gestartet. Das haben wir als Bauherrenabteilung übernommen. Viel Arbeit, hohe Geschwindigkeit, hoher Druck im positiven Sinn, weil man da wirklich was umsetzen wollte. Wir haben in den letzten 5 Jahren, also von 2021 bis 2026, rund 500 Millionen Euro auf den Boden gebracht in Wien.
Wow.
An Projekten. Das Leuchtturmprojekt ist die neue Sportarena am Handelskai. Das ist, wo der Christoph auch die Betriebsgesellschaft leitet.
Genau, Sommer 25 eröffnet.
Genau, letztes Jahr im Sommer 25 ist es eröffnet worden. War früher das Dussikerath-Stadion an diesem Standort. Ganz eine tolle Location, 3000er Zuschauer, sozusagen Ballsport- oder Indoor-Sportarena, eine Kunstturnhalle dabei, eine Leichtathletikhalle obendrauf, also ganz ein tolles Ding und haben aber auch viele andere Projekte. Wir haben unsere ganzen Rundhallen, die sehen wie neu, also komplett innen sowieso, aber auch neue Gebäudehülle, neues Dach, weil einfach die Grundsubstanz vorhanden war, dass man es nicht abreißen muss.
Ist auch sehr nachhaltig, ist auch in den Nachhaltigkeitszielen der Stadt
genau,
auch
wahrscheinlich mit allen Themen drinnen, also in allen Projekten drinnen, muss man sagen, von Photovoltaik über entsprechende Wärmedämmung. Wir haben bei der Sportarena, wir haben Erdsonden, 150 Meter in die Tiefe Erdwärme. Also ganz wichtig für uns, das auch nachhaltig zu gestalten. Wir haben fast 100 Millionen Euro sozusagen in die Breite investiert, in unsere ganzen Anlagen von Fußball, Tennis, Rudern, Eishalle, also die ganze Bandbreite, die wir da haben, investiert und tun das laufend weiter. Im Stadionbad gibt es ein neues 50-Meter-Becken jetzt seit 3 Jahren.
Also, freut sich die Schwimmerin in mir.
Ja, genau. Also da tut sich wirklich viel und das ist sozusagen die Grundidee. Und zu dem Gedanken mit Luxus, ja, nein, war uns wichtig, dass sozusagen, wenn wir das als Bauherr tun, tun wir es ja auch als Betreiber. Also wir sind ja sozusagen Eigentümer und Betreiber dieser Bauwerke, dass uns wichtig ist, dass es trotz alledem leistbar bleibt, gut erreichbar ist. Das ist auch ein ganz wesentlicher Punkt. Also wirklich im Sinne von Öffi-Anbindung oder Radwege-Anbindung, dass man wirklich einfach die Sportstätte tatsächlich für
sich leicht... Dass man auch den Luxus eines Autos nicht braucht.
Ja, genau. Und dass es wirklich auch so ausgestattet ist, die jeweilige Infrastruktur, dass sie wirklich auch die ganze sportliche Bandbreite abholt. Also vom Breitensport über den Leistungssport, auch verschiedene Generationen, Kindernachwuchstraining bis zu Seniorinnen und Senioren. Also dass das wirklich nicht sozusagen jetzt die Hochleistungsspezialistinnen Treffpunkte sind. Das haben wir bewusst nicht gemacht. Wir wollen das, was wir an öffentlichen Geldern investieren, auch wirklich einer möglichst breiten Menschen, die sich bewegen wollen, zur Verfügung stellen. Das ist schon ganz ein grundsätzliches Credo bei diesen ganzen Maßnahmen. Und ich denke, also das läuft natürlich weiter und da tut sich wahnsinnig viel. Also das ist schon sehr positiv.
Jetzt haben wir schon sehr viel gehört, lieber Christoph, der lächelt schon, von dieser großartigen Sportstätte. Ich habe es mir auch schon angeschaut, es ist wirklich ein Luxus und ein positiver Luxus, den man sich hoffentlich leisten kann. Ein bisschen haben wir es jetzt schon gehört vom Sportangebot. Was habt ihr da jetzt im Portfolio bei euch in der Sportarena?
Zuerst sind wir mal sehr stolz, dass wir als Wien Holding Sport die Sportarena Wien betreiben dürfen. Die ist auch so gut gelungen, weil eben im Planungsprozess und im Bauprozess tatsächlich potenzielle Nutzer eingebunden wurden. Also das war für mich immer einer der Erfolgsfaktoren, weil oft scheitert es dann an ein paar Metern links oder rechts, die halt nicht da sind. Und da wurde wirklich im Vorfeld abgefragt, was man wirklich benötigt als Veranstalter oder eben als Trainingsgast.
Wer nutzt die Halle jetzt bei euch?
Genau, also wir haben tatsächlich mittlerweile bis zu 30 verschiedene Sportarten da, die bei uns trainieren. Wir haben 70 Vereine circa, die bei uns trainieren. Das sind ungefähr 1000 Sportlerinnen und Sportler pro Tag, die bei uns in die Sportarena Wien trainieren kommen. Und das wirklich geht von der Breite bis in den Spitzensport hinein. Also wir haben vom Kinderturnen über den Seniorentanz, über die klassischen Ballsportarten wie Basketball, Volleyball, Handball, Leichtathletik, Kunstturnen, diverse Kampfsportarten. Grundsätzlich vergeben wir die Zeiten aber an den organisierten Sport. Also es ist jetzt nicht so wie in der Sport- und Fahnenhalle zum Beispiel, wo man vorbeikommen kann und jeder Mann trainieren kann, sondern wir vergeben an Verbände bzw. an Dachverbände eben auch und Fachverbände, die wiederum es an die Vereine weitergeben und die trainieren dann eben bei uns. Was eben auch noch für uns wichtig war, ist, dass wir den Behindertensport abbilden. Also das war für uns immer gesetzt, dass der Behindertensport auch seine Zeiten bekommt. Da haben wir zum Beispiel Rollstuhlbasketball oder Rollball bei uns, was stattfindet. Und aber auch der Schulsport. Also Schulsport findet auch bei uns statt, wo eben Schulen zu uns kommen und ganz normal ihren Turnunterricht machen.
Schulsport, super Überleitung zu deinem Nachbarn, zum Thomas. Wart ihr jetzt auch schon in der Sportarena turnen oder läuft die tägliche Bewegungseinheit prinzipiell in anderen Gebäuden eher, findet das eher statt?
Wir nutzen, was wir kriegen können. Insofern gerne auch die Sportarena Wien. Ich war zufälligerweise gestern dort bei den Special Olympics und war sehr beeindruckt, auch von der Outdoor-Laufbahn im zweiten Stock. Und ja, ich habe dort auch Schulklassen gesehen, die sich dort bewegen. Ja, also grundsätzlich, also Sportunterricht und auch die tägliche Bewegungseinheit, die ja auch den Sportunterricht ergänzt in unserem Drei-Säulen-Modell, findet idealerweise in einem Turnsaal statt. Kann nicht immer, weil wir halt nicht immer die Infrastruktur haben und deswegen alle Möglichkeiten, die es gibt. Einerseits natürlich ganz klassisch die Schulturnhalle.
Jetzt hast du drei Säulen angesprochen. Welche Säulen sind das?
Ja, wir probieren über die tägliche Bewegungseinheit wirklich sehr integrativ und umfangreich und nachhaltig Bewegung in den gesamten Bildungsalltag zu bringen. Und das machen wir über drei Säulenmodell. Und umschrieben geht es da einerseits, natürlich ist der Bewegungs- und Sportunterricht ein essentieller Bestandteil, den wir ergänzen über zusätzliche Turnstunden, wo wir eine dritte, vierte Turnstunde pro Woche einführen und den Stundenplan dementsprechend ergänzen. Wir machen flexible Bewegungseinheiten, wo es vor allem darum geht, auch die Vereine in die Schulen und in die Kindergärten zu bringen, damit die ihre Sportarten und ihre Angebote präsentieren können und auch Schnuppereinheiten machen. Aber wir versuchen auch, aktive Mobilität am Kindergarten-Schulweg zu fördern. Wir schauen, dass ein bewegtes Lernen stattfindet. Wir versuchen auch, aktive Pausen in den Unterrichtsalltag einzubringen, sodass wirklich die Sitzzeiten möglichst oft unterbrochen werden. Und über dieses Drei-Säulen-Modell wollen wir wirklich erreichen, dass sich die Kinder zumindest entsprechend den österreichischen Bewegungsempfehlungen bewegen. Das sind 60 Minuten Nettoaktivitätszeit pro Tag. Das ist eine WHO-Empfehlung. Also aktuelle Studienlage ist, dass 20-30% der Kinder und Jugendlichen in Österreich die Bewegungsempfehlungen erreichen. Der Rest nicht. Und wir sprechen hier von einer Minimalempfehlung zur gesunden Haltung.
Vielleicht noch ein Plädoyer für den Sport, weil viele sagen, Sport, ja, ist eh nett, aber ich brauche vor allem Mathe und Deutsch und Englisch und KI ist ja jetzt auch groß im Gespräch und alle anderen Dinge, die Schulsportstunde wird gekürzt, Kunst und Kultur wird gekürzt. Warum ist das schade?
Unser großes Ziel ist es, und das muss es einfach sein, dass wir einen Kulturwandel hin zur Bewegung und Sport in der österreichischen Gesellschaft etablieren. So ähnlich wie es auch Norwegen zum Beispiel hat in ihrer Gesellschaft, dass wir dorthin kommen, dass das wirklich in allen Gesellschaftsbereichen angekommen ist. Und speziell jetzt in der Bildung muss einfach klar sein, dass Bewegung und Sport kein Nebenfach ist, sondern das ist ein Hauptfach. Bewegung und Sport ist für die Entwicklung der Kinder unerlässlich und extrem wichtig. Und da geht es nicht nur um die körperliche, um die motorische Entwicklung, da geht es auch um die psychosoziale Entwicklung, aber auch um die geistige Entwicklung. Vielleicht nur auf den letzten Punkt zurückzukommen. Geistige Entwicklung heißt, ich brauche Bewegung und Sport, wenn ich wachse, damit sich mein Gehirn entwickeln kann. Durch Bewegung und Sport werden Hormone ausgeschüttet. Das ist ein recht hochtrabender Name. Das heißt BDNF, Brain Derived Neurotrophic Factor. Das ist ein Hormon, das wird ausgeschüttet bei Bewegung und Sport und dadurch wird auch das Gehirnwachstum angeregt. Es werden Synapsen neu gebildet, es werden die Nervenbahnen, die Neuronen werden stärker und können besser sozusagen bespielt werden. Das heißt, ich bilde die Hardware. Die muss dann schon gefüllt werden, auch die Hardware, sage ich immer.
Mit Mathe, Englisch und Deutsch.
Mit Mathe, Englisch und Deutsch, genau, ja, richtig, ja, und sonst noch. Aber und das müssen wir reinbringen in die Köpfe von allen, die das noch nicht wissen. Das sind leider sehr viele.
Wieso ist da immer noch so ein großer Gap? Wieso kommt Sport immer noch nicht dort an? Jetzt haben wir unfassbares Bewegungsangebot. Wir haben einen wahnsinnigen Luxus. Wir können rausgehen und laufen, Radl fahren, spazieren gehen. Auf der Donauinsel, wunderschön. Wir haben super Angebote in der Schule. Wieso ist es immer noch so, dass wir nur so wenig Menschen erreichen, Anatol?
Und die fixe, einfache Erklärung habe ich auch nicht. Sonst würde ich
sonst
an der Lösung...
schon gelöst wahrscheinlich,
genau, ne? Oder zumindest würde ich an der Lösung basteln. Es ist jedenfalls sehr, sehr schade, weil das, was du sagst, ist natürlich vollkommen zutreffend und um's praktisch runterzubrechen. Die Menschen, die Bewegung machen und das früh beginnen, die spüren einfach, dass es ihnen gut tut. Also, und ich finde es halt wahnsinnig schade, dass wir in so Diskussionen eigentlich immer, also wenn es um die tägliche Bewegungseinheit geht, wenn es um die Frage geht, warum werden Sportangebote zu wenig angenommen, dass es eigentlich immer noch so ist, dass du sozusagen als der es anbietet, ein bisschen in einer Rechtfertigungsrolle bist du quasi, warum brauche ich das überhaupt? Der es ausprobiert, der das regelmäßig macht, der weiß es, weil er es spürt. Dem brauche ich es nicht mehr erklären. Und das ist schon mal der erste Schritt, der mühsam ist. Etwas zu erklären, was eigentlich so leicht erlebbar wäre, wo man sich denkt, tu es einfach einmal. Und dann reden wir von mir aus drüber. Das ist das eine. Und da ist natürlich ein Angelpunkt, der sagt, Angebote zu legen. Angebot setzt natürlich voraus, dass es auch angenommen wird. Das kannst du natürlich sehr, sehr flächendeckend machen, was wir versuchen. Wir haben jetzt gerade überlegt, während du gesprochen hast, jetzt während der Sommerferien, wir haben in unseren Sport in Pfannheim Sportcamps, die wir anbieten, sehr günstig. Schwimmkurse mit den Dachverbänden, Ferienspiel, das gibt schon sehr, sehr lange mit Wien Extra. An allen möglichen Locations, selbst beim Filmfestival hat es so Schnupperangebote gegeben, um Sport auszuprobieren. Aber am Ende des Tages ist es halt schon oft so, so ehrlich muss man sein, du erreichst halt sehr oft die, die schon eine Grundaffinität, sei es persönlich oder aus dem Familienumfeld, zum Sport haben. Also die, die sozusagen damit gar nichts zu tun haben wollen, die gehen auch auf dieses Angebot halt nicht ein. Da wäre natürlich sowas wie tägliche Bewegungseinheit, aber ganz wichtig sozusagen wirklich im Schulunterricht, weil sozusagen der, der es nur angeboten kriegt als Freistunde oder mach's halt mal oder probier's mal aus, der macht ja wieder nicht mit. Also da habe ich das gleich, ist auch gut, soll man machen, aber ist ja wieder sozusagen das Thema mit Angebot, das dann zu wenige annehmen. Also ein bisschen ein Druck, so ein Überzeugungsdruck wird schon notwendig sein. Ist natürlich auch eine ganz klare, muss man sagen, politischer Wille notwendig, um zu sagen, das kommt jetzt so, wie wir schon sehr lange diskutieren, das ist Teil des Schulunterrichts, das muss Teil des Bildungssystems sein, ohne es ständig sozusagen erklären zu müssen.
Kann man das vielleicht über Events auch schaffen, Christoph? Ihr habt ganz tolle Events bei euch in der Sportarena. Welches zum Beispiel? Vielleicht kannst du jetzt gleich ein bisschen Guster machen.
Also wir hatten mehrere große Events tatsächlich bei uns. Also Anatol hat es vorher erwähnt, unsere Halle ist ja bis zu 3000 Zuschauerinnen ausgelegt. Wir haben von Basketball-Nationalteam-Spielen, Handball-Nationalteam-Spielen, aber auch große Cheerleading-Veranstaltungen zum Beispiel gehabt, die auch bis zu 3000 Besucherinnen gebracht haben. Unlängst war jetzt die Sport-Austria-Finals bei uns zu Gast, die insgesamt in ganz Wien mehrere X-Sportstätten bespielt haben, insgesamt 107.000 Besucherinnen gehabt haben.
Wow.
Oder jetzt eben die größte Inklusionsveranstaltung, eben auch die nationalen Sommerspiele, das Special Olympics gerade bei uns eben zu Gast gehabt haben. Ich glaube, dass das ein Riesenhebel auch ist, weil gerade durch solche Sportgroßveranstaltungen wird der Sport eben sichtbar, weckt Emotionen, weckt Begeisterung und damit kann ich auch die Leute zum Sport bringen und die Leute für etwas begeistern. Auch man kennt es in seiner Kindheit, jeder hat sein Idol gehabt, dem er dann nacheifert. Und ich glaube, das sind perfekte Plattformen, um sich zu präsentieren und um diverse Sportarten zu präsentieren. Ein Musterbeispiel für mich ist auch immer der Tag des Sports, wo sich, ich meine, über 60 Verbände, glaube ich, präsentieren. Und ich glaube, dass da jeder sicher seine Sportart finden würde. Und es ist, glaube ich, eher die Leute dorthin zu bringen. Und man konkurriert natürlich sehr stark gegen die ganze digitale Welt jetzt immer mehr. Aber ich glaube, wenn man es mal schafft, die Personen noch hinzubringen, dass man da durchaus Begeisterung schaffen kann und dann eben auch dementsprechend die Leute mobilisieren kann zur Bewegung. Also ein anderes perfektes Beispiel ist der Vienna City Marathon, ja, wo ganz Wien in Ausnahmezustand über Wochen ist. Ja, die Leute sich da vorbereiten. Man sieht im Winter x Leute laufen, weil man weiß, okay, die bereiten sich jetzt vor für den Vienna City Marathon. Und das hat dann so eine positive Spirale, wo man, glaube ich, wahnsinnig viele Leute anstecken kann damit.
Das heißt, die soziale Komponente ist da ganz, ganz wichtig, die man vielleicht in Zeiten von Smartphone und Co. immer wieder auch vergisst, wie wichtig das Soziale ist. Deswegen laden wir doch gleich unser Publikum ein, nämlich die Frau Katrin Widu. Katrin Widu ist Geschäftsführerin vom Vienna City Marathon. Seit über 20 Jahren, hast du mir erzählt, schon im Team mit dabei. Wie viele Menschen machen jährlich beim Vienna City Marathon mit?
Ja, wir hatten heuer 42.000 Menschen, die eine Ziellinie in einem der Bewerbe beim Vienna City Marathon überquert haben. Das war ein grandioser neuer Rekord. Da sprechen wir von Menschen im Alter zwischen 3 und über 80 Jahren, die über 200 Meter bis hin zur Königsdisziplin Marathon am Start sind. Und das ist jetzt mehrfach gefallen. Ich glaube, grundsätzlich ist es Sport sichtbar machen, Sport und Bewegung erlebbar machen, Vorbilder haben. Wenn man jetzt einmal beim Vienna City Marathon an der Strecke steht, und das muss gar nicht der Marathon selber sein, ja, das kann auch einmal ein 5-Kilometer- oder 10-Kilometer- Bewerb sein, und ich stehe da an der Strecke und sehe jemanden, von dem ich mir das nie im Leben erdacht hätte, dass diejenige Person das vielleicht überhaupt schaffen kann. Und man spürt diese Emotion dieser Person, wenn sie die Ziellinie überquert, und du denkst da, boah, das könnte ich auch schaffen. Und ich glaube, diese Motivation, Sport und Bewegung in Summe in Städten sichtbarer zu machen, ist, glaube ich, schon ein Hebel, wie wir schaffen können, noch mehr Sport in Summe zu integrieren.
Das heißt, es geht gar nicht nur um den sportlichen Aspekt, dass es gesund ist, sondern auch um das Miteinander. Oder wie schafft es, die Leute ein Jahr lang bei Laune zu halten? Er findet einmal im Jahr statt und motivationstechnisch muss man das schon einmal schaffen, die Leute da auch wieder hinzulocken fürs nächste Jahr und die Motivation 365 Tage aufrechtzuerhalten bis zum nächsten Vienna City Marathon. Was ist euer Geheimnis?
Ja, 365 ist eh ein bisschen zach, ja. Also tatsächlich, naja, aber wenn man jetzt von der Marathondisziplin hergeht, dann muss man ja wirklich trainieren. Also da verlangen wir auch schon oder sagen wir auch immer, bitte bereitet euch ordentlich drauf vor. Also die Marathonläuferinnen und Läufer 6 bis 8 Monate mindestens Training im Vorfeld. Und wir schauen natürlich, der Vienna City Marathon ist so unsere Highlight-Veranstaltung und wir bieten natürlich im Vorfeld dorthin Winterläufe an, wo man im Winter in der Prater Hauptallee laufen kann. Wir haben 6 Monate davor in Zusammenarbeit mit der Sportorganisation Training Runs, wo wir jeden Dienstag teilweise mit 200 Leuten bei jedem Wetter und Wind auch im Prater stehen, um High-Intensity-Intervalltrainings zu machen, die man sonst alleine gar nicht machen mag. In der Gruppe geht es so viel leichter und auch wenn zum Beispiel Laufen eine Sportart ist, die man ja eigentlich alleine macht, aber es tut sich gerade im Laufsport extrem viel. Da bilden sich Running Crews, Communities. Auch ein bisschen abseits von dem Vereinssport tut sich noch eine zweite Schiene auf, dass sich Leute wirklich so unverbindlich treffen und sich am Abend nicht mehr auf ein Getränk treffen, wie es vielleicht unsere Generation noch in dem Alter gemacht hätte. Aber die 25- bis 29-Jährigen, die gehen nicht mehr so gern fort, die machen Sport. Also das ist wirklich gut zu beobachten und die treffen sich zum Sport machen. Und ich glaube, in der Gruppe ist es eben einfacher und da ist der Laufsport natürlich ein sehr einfaches Vehikel, weil wir haben die schönen Flächen in Wien und außer Laufschuhe brauchst du ja eigentlich nichts. Mhm.
Wie erreicht ihr dann die Nichtsportler? Also jeder, der mal angefixt ist, kommt wieder sozusagen. Die Community hält euch wirklich auch, hält alle zusammen sozusagen. Wie kommen jetzt so noch einmal die nächsten 42.000 zu euch? Habt ihr da einen Plan?
Ja, und da kommen wir wieder zum Thema Kinder. Also das ist uns ganz, ganz wichtig. Wir hatten heuer 4.500 Kinder am Start beim Vienna City Marathon. Und dadurch, dass es den VCM schon so lange gibt, haben wir jetzt auch bei den Langdistanzen Leute, die irgendwann einmal einen Junior-Marathon gewonnen haben oder einen Mini-Marathon gewonnen haben. Uns ist ganz, ganz wichtig, dass sich Kinder bewegen. Wir haben Schulinitiativen, wir gehen auch in die Schulen, wir machen Veranstaltungen, wo die Lehrer uns super dankbar sind, dass wir mal im Westen von Wien zum Beispiel mal was organisieren, im Schloss Schönbrunn, im Park, weil alles passiert eigentlich in der Hauptallee oder auf der Donauinsel oder irgendwie Mitte und Ostwien. Aber Westwien, da waren wir heuer und die haben alle gesagt, na danke, dass ihr da mal was macht. Und wir haben gesagt, okay, die Kinder aufbauen, ja, und wirklich schauen, dass man über die Kinder, und das höre ich nicht einmal an dem Wochenende, Lehrerinnen, Lehrer, Eltern sagen dann, meinem Kind hat so getaugt, nein, ich bin eigentlich überhaupt keine Läuferin, aber nächstes Jahr, da mache ich mit. Wann macht denn die Anmeldung auf? Und da ist das dann oft umgekehrt, dass die Kinder, weil sie über die Schule mitmachen, die Eltern anfixen und sagen, wir wollen ja machen.
Kinder haben Power, ich fürchte mich schon ein bisschen.
So ja. Ist es, Kinder haben Power und umgekehrt genauso, wenn es natürlich sportliche Eltern sind, aber da sind wir wieder da, wo der Anatol gesagt hat, wenn du ein bisschen in einer Bubble bist, dann bleibt die Bubble, aber ja. So mit den Kindern, das ist der Hebel eigentlich und das ist die Zukunft und das ist eigentlich, wo wir arbeiten müssen und wirklich investieren müssen.
Das heißt, euer Geheimnis ist quasi, es ist sehr niederschwellig, für jeden und jede Person machbar. Es ist eine starke Community und ihr macht es kostenfrei, ist das richtig? Oder geringe Kostenanteile, dass sich auch jeder leisten kann?
Also der Vienna City Marathon ist natürlich nicht kostenlos, weil das ist einfach ein Mega-Event, ja, was durchgeführt werden muss und mit hohen Kosten verbunden ist. Aber wenn ich jetzt ein halbes Jahr Training im Winter habe hin zum VCM, das ist kostenfrei. Da kann ich jeden Dienstagabend mich in die Prater Hauptallee zu den Trainerinnen und Trainern gesellen und einfach mitmachen. Ja.
Christoph, jetzt haben wir auch angesprochen, Kosten sind eben auch sehr wichtig. Kann man sich als kleiner Verein zum Beispiel auch bei euch einmieten in der Sportarena oder ist das nur für elitäre große Vereine, Fußballvereine, große Handballvereine, die da auch wirklich Geld bekommen, weil Anatol hat gesagt, für alle zugänglich. Wie kann sich das ein kleiner Verein leisten bei euch?
Also auch die vermeintlich großen Vereine haben nicht allzu viel Geld, muss man ganz ehrlich sagen. Also grundsätzlich immer eine Kostendiskussion bei uns da.
Ja, das verstehe ich.
Es ist aber so, dass unser Auftrag als Wien Holding Sport GmbH der war nicht jetzt die Baukosten oder die Betriebskosten über irgendwelche teuren Tarifmodelle rezufinanzieren. Also für uns war immer der klare Auftrag, wir sollen die Sportarena Wien maximal auslasten und möglichst vielen Menschen zugänglich machen. Und deswegen haben wir uns auch in Abstimmung mit der M51, können wir eben auch günstige Tarife anbieten. Das ist eben das, was Anatol auch schon angesprochen hat. Insofern schließen wir hier niemanden aus. Ein Wiener Verein, auch wenn er klein ist, kann sich im Grunde genommen bei uns leisten zu trainieren.
Auch sehr wichtig, weil die Vereine sind in Wien ein ganz, ganz wichtiges, nicht nur in Wien, in ganz Österreich, eigentlich ein ganz wichtiges Tool, dass man überhaupt zu Wissen, Expertise und zur Durchführung von auch richtiger Bewegung sozusagen kommt. Jeder kann laufen gehen, das finde ich super, aber du nickst auch schon ganz fleißig. Wie wichtig sind die Vereine für die Stadt Wien, Anatol?
Wir sind Eigentümer, wir sind Betreiber von Sportinfrastruktur, wir sind Fördergeber, aber am Ende des Tages sind es vor allem die Verbände und Vereine, die das sozusagen runterbrechen, auf den Boden bringen. Das sind die, die dann tagtäglich in der Halle stehen. Es bringt mir nichts, wenn ich eine große Halle habe und sozusagen dort keine strukturierte, das ist natürlich schon auch ein wichtiger Punkt, strukturierte Trainings und sozusagen heranführen an eine bestimmte Sportart stattfindet.
Didaktisch-pädagogisch.
Genau, also das ist natürlich schon etwas, wo ich sage, das ist auch ein bewusstes Bekenntnis zu sagen, ja, es gibt sehr viel Freizeitsportangebote außerhalb des Vereins- und Verbandssport. Auch da haben wir Angebote, Sport in Pfarrhallen waren schon mal kurz angesprochen, da kannst du rein. Viele Projekte, die sozusagen für auch, sage ich mal, Sport-Communities zugänglich sind, Veranstaltungen, die wir fördern, Lauftreffs, Frauenlauf zum Beispiel, wenn man sagt, ist auch sowas, die haben auch ganzjährig. Aber ein wesentlicher Punkt ist, dass wir sozusagen eigentlich immer im Fokus haben, die für uns tagtäglich den Sport anbieten und die sozusagen binden über lange Zeit, das sind die Vereine.
Mhm. Auch das ist ja eine Community, ja, wie eine Familie sozusagen. Und auch da haben wir einen Experten natürlich bei uns im Publikum sitzen. Stefan Herzog ist Tanzsporttrainer, frisch gebackener Europameister. Gratuliere. Und 20-facher Staatsmeister, 3-mal Vize-Weltmeister. Diese Titel kommen nicht von irgendwoher. Und das alles großteils im Ehrenamt, was natürlich auch wieder unglaubliche Arbeit ist, die man da leistet. Wie geht das, dass man so erfolgreich ist und mit so wenig Mitteln? Bitte hol uns mal ein bisschen in die Tanzsportwelt.
Ja, wir sind ein gemeinnütziger Verein. Wir sind eine Randsportart und ich glaube, alles außer Fußball ist irgendwo eine Randsportart, habe ich das Gefühl.
Skifahren geht noch, glaube ich.
Letztendlich braucht es Leute, die begeistert sind für diesen Sport, die Passion haben, die enthusiastisch sind, die das mit Hingabe betreiben. Und da haben wir im Verein zum Glück über die Jahre sehr viele Menschen erreichen können und auch halten können. Das ist ja auch immer dann die wichtige Aufgabe, die mithelfen, dass sowas laufen kann, dass wir junge Leute, Kinder in den Vereinen bekommen. Ganz wichtig natürlich als gemeinnütziger Verein, dass wir angewiesen sind auf Förderungen aus der Stadt Wien, die für uns wirklich Gold wert sind. Ohne dem wäre es nicht möglich. Meine Motivation ist, junge Leute zu entwickeln, Kinder zu entwickeln, die vielleicht eben nicht in dieses typische Fußballschema passen, die sagen, ich bin irgendwie in meiner Klasse ein Außenseiter. Habe ich schon ganz oft erlebt, dass die dann im Tanzsport aufgehen und mit voller Begeisterung dranbleiben. Ich habe das Gefühl, ich kann ein bisschen was fürs Leben mitgeben sozusagen.
Mhm. Das wäre schon meine nächste Frage gewesen, weil viele sind so ein bisschen, weiß ich ja selber vom Spitzensport, so ein bisschen abgeneigt. Naja, aber Turniere, das ist schon heftig und Work-Life-Balance hören wir ja auch immer mehr so bei den jungen Menschen. Was ist so der Vorteil vom Spitzensport oder vom Leistungssport? Nehmen wir es mal Leistungssport.
Also wir fangen ja grundsätzlich auch so an, dass wir mal Schulprojekte machen, dass wir mal versuchen, eine breitere Masse zu begeistern. Und dann gibt es auch viele, für die ist das okay, einmal die Woche in unseren Verein zu kommen, zu tanzen. Auch dafür haben wir Platz. Aber wir bilden dann auch die motivierten Menschen aus, die motivierten Kinder, wo wir merken, da ist mehr Ehrgeiz da. Und da habe ich schon das Gefühl, dass wir auch eine Plattform bieten können, Ziele zu kreieren oder Ziele auch irgendwie in diese jungen Leute einzupflanzen, was ja gar nicht so einfach ist in dieser sozialen Medienwelt, dass man da überhaupt noch Ziele hat als junger Mensch. Wir sind sehr stolz darauf, dass wir ein sehr erfolgreicher Verein sind, auch international. Und ich kriege das ja jetzt schon lange mit, angefangen von Kids, die zwei linke Füße haben und die dann am Ende mit einer Europameisterschaftsmedaille dastehen. Das ist natürlich schon sehr schön zu beobachten. Also man lernt halt auch in unseren Vereinen, dass man Rückschläge auch aushält, dass man mal länger dranbleibt. Das ist so der Punkt, der auch gerade jetzt im Leistungs- und Spitzensport für mich sehr wichtig ist. Ist ja auch fürs spätere Berufsleben enorm wichtig, mal ein bisschen durchzuhalten.
Für eine ganze Gesellschaft wichtig, dass es Leute gibt, die durchhalten, ja.
Und dann aber auch zu sehen, dass man, wenn man dann durchhält, wenn man mal Rückschläge auch verkraftet, wenn man mal dranbleibt bei einer Sache, dass man da auch über kurz oder lang was erreichen kann.
Mhm. Jetzt wird mir immer nachgesagt auf der Bühne, du hast einen Vorteil, du bist Tänzerin. Man erkennt das, man hat eine andere Haltung auf der Bühne. Was sind weitere Vorteile, die man lernt im Tanzsport als Nische jetzt sozusagen?
Also man lernt sehr schnell auch soziale Regeln einzuhalten, sonst funktioniert so eine Tanzpartnerschaft einfach nicht. Also das, glaube ich, kriegt man ja dann auch mit in Dancing Stars, wie schnell dann eigentlich nach einer kurzen Zeit die Leute anfangen zu streiten. Also man lernt sehr schnell auch Umgang miteinander. Also
Konfliktmanagement.
Genauso lerne ich aber auch, Eigenverantwortung zu übernehmen, dass ich auch Schritt für Schritt in meiner Persönlichkeit wachse, mich zu reflektieren. Wenn ich erfolgreich sein will, merke ich dann schnell, es reicht nicht nur, den perfekten Tanzschritt zu machen, sondern da braucht es eben auch Social Skills, die ja wahrscheinlich nicht nur im Tanzsport, sondern in ganz vielen Sportarten aufgebaut werden. Und das schätze ich am Sport. Und das ist ja auch, glaube ich, schon öfters erwähnt worden.
Mhm. Du bist international unterwegs, unterrichtest in China, in Deutschland, überall quasi auf der Welt bist du eingeladen, weil du wirklich ein sehr anerkannter Trainer bist. Du hast schon viele Sportstätten gesehen, von innen und von außen. Was ist so dein Überblick, wenn du so auf die Weltkugel schaust im Vergleich zu Wien?
Wir sind in Wien wirklich in einer Luxusoase. Also wir haben ganz, ganz tolle Sportstätten, die auch immer wieder renoviert werden, die immer wieder ausgebaut werden. Also ich habe sehr, sehr positive Erfahrungen gemacht mit unseren Sportstätten in Wien. Wir sind heilfroh, dass es noch Sportstätten gibt mit Parkettboden. Das ist natürlich für uns fürs Tanzen ganz, ganz toll. Wir haben große Sporthallen auch, weil wir brauchen ja auch große Sporthallen und sie sind gut zugänglich. Einzige Kritik, wenn ich das äußern darf.
Auf jeden Fall, deswegen sind wir da, ja.
Im Sommer ist alles zu. Also jetzt haben wir 9 Wochen, wo wir nicht trainieren können in den Sportstätten. Das ist natürlich für uns der Horror. Wir haben im November eine Weltmeisterschaft, auf die wir uns vorbereiten. Und jedes Jahr aufs Neue kämpfen mit den Sporthallen im Sommer. Also da würde ich gerne mal die Frage einfach in die Runde stellen. Wieso kriegen wir im Sommer keine Sporthallen?
Anatol, hilf uns für die Weltmeisterschaft. Oder Sportarena, die hat ja offen im Sommer, oder?
Wir haben offen, ja.
Also man muss unterscheiden. Mhm. Wir haben die städtischen Sporthallen, die wir selbst betreiben.
Ja.
Da haben wir, außer wenn es jetzt Renovierungszeiten gibt und so weiter, was halt technisch sein muss, auch offen. Da, wo wir ein Thema haben, da sind wir, salopp dahingesagt, auch als Sportuntermieter, das ist in den Turnsälen, in den Schulturnsälen. Und das ist natürlich schon eine große Ressource, also allein die städtischen Turnsäle, also wirklich im Stadt-Wien-Eigentum, Volksschulen, Mittelschulen, wo wir sind immer 51 die Zeiten vergeben, das sind rund 600 Standorte. Da haben wir ein Thema bei der fairen Nutzung, ehrlicherweise, da wollen wir auch mehr.
Mhm. Sage ich ganz offen. Also da seid ihr dran, das ist euch bewusst.
Da sind wir dran. Es ist natürlich, man muss sagen, es ist nicht nur sozusagen ein Blockieren, also, muss man auch ganz ehrlich sagen, sondern du hast Themen. Also du hast halt bei einer Schule, du brauchst ein Personal vor Ort, du kannst nicht sozusagen, kannst du schon, aber das geht nur an bestimmten Standorten, wo du dann externen Zugang hast, wo der Verein dann selbst auf- und zusperrt. Mhm. Dann brauchst du aber trotzdem gewisse Kontrollen, weil es will keiner nach den Sommerferien kommen und hat Überschwemmung, weil keiner das Wasser abdreht hat. Die Fälle gab es schon. Also es gibt sozusagen einfach praktische Themen, Haftungsthemen und. Sind jetzt Hürden, die man nehmen kann, aber man muss sie nehmen. Und an allen Standorten geht es halt nicht. Vor allem an alten Schulgebäuden ist das ein Thema. Die andere große Ressource sind die Bundesschulen, also alle Gymnasien zum Beispiel. Da tut sich ehrlicherweise sehr wenig. Also da würden wir uns als Stadt, da gibt es auch immer wieder politische Gespräche dazu, sehr viel Bewegung wünschen, im wahrsten Sinn des Wortes, weil dort einfach an diesen Standorten ist es nicht so wie bei uns, dass das zentral verwaltet ist, also wo wir an die Vereine die Zeiten vergeben. Das macht dort die jeweilige Schuldirektion.
Und wirklich kostengünstig. Also kann sich wirklich jeder Verein leisten.
Und extrem kostengünstig. Und auch das ist ganz anders. Also da sind wir wirklich, wirklich da oben im Vergleich, was die Tarife dann in Bundesschulen betrifft. Das ist eine politische Forderung, muss man auch ganz offen sagen. Kann ich jetzt sozusagen, ich bin nicht Politiker, aber ich nehme es auch da jetzt gerne mit als Botschaft in Richtung Bund, muss man ganz ehrlich sagen. Da wünschen wir uns einfach sozusagen eine Öffnung. Das ist jetzt gar nicht nur auf die Ferienzeiten bezogen, sondern vor allem auf die restlichen Wochen, weil da passiert das, was ich jetzt schildere. Also von Ferien und Wochennutzung reden wir da noch gar nicht. Mhm. Das ist dann eh schon sozusagen das Sahnehäubchen, wenn man da auch noch was zusammenbringt. Aber da ist eine ganz riesige Ressource für ganz viele Vereine, die eigentlich tagtäglich anklopfen und rein wollen. Weil man muss schon auch eines sagen, ja, wir erreichen viele noch nicht, Kinder, Jugendliche, Aber man muss schon auch sagen, der Gegenpol ist, ich höre es tagtäglich von Vereinen, Fußball, also Ballsport ehrlicherweise ist schon ganz stark, nicht nur Fußball, ja, auch Handball, Basketball, Volleyball, die sagen, wir müssen Kinder wegschicken, weil wir gar nicht genug Platz haben und gar nicht genug Trainer und Trainerinnen. Also das, wir könnten in dieser Hinsicht als Stadt, was die Sportangebote und Sportinfrastruktur betrifft, wachsen immer noch, also oder anders umgedreht, würden alle kommen, die wir abholen wollen, hätten wir ein Problem. Mhm. Weil das geht sich nicht aus, räumlich.
Wir haben ja den Plan noch offen, 4 Jahre, vielleicht geht da noch was. Ist da noch ein kurzer Blick in die Zukunft? Was ist jetzt noch geplant in den 4 Jahren? Gibt es noch Großprojekte, weil ein Riesenprojekt, die Sportarena
ist abgeschlossen? Ja, also geplant haben wir genug, Projekte haben wir genug. Ob das jetzt die Rundhallen sind, da sind wir noch nicht ganz fertig. Mhm. Da haben wir noch ein paar, die wollen wir noch behübschen und verbessern und modernisieren. Was das Rollout betrifft, was ich am Anfang gesagt habe, die 100 Millionen, da könnte man locker mal noch einmal so viel investieren. Thema ist, das ist jetzt auch nicht sozusagen ein Geheimnis, dass ich da ausplaudere, wir haben halt gerade ein Budgetthema, ein Budgetzwangthema, das trifft natürlich alle Bereiche. Also im Moment ist es ein bisschen schwierig, für alle Bereiche zu investieren, also Budgetmittel freizukriegen. Die Hoffnung ist bei allen, dass es sozusagen dann auch wieder besser wird und dass da mehr Dynamik ist. Aber es ist nicht so, dass wir es einfrieren und aufhören. Wir bauen, es ist ein rollierendes Programm, aber ich sage einmal, das, was wir in den letzten 5 Jahren geschafft haben, diese 500 Millionen, das werden wir in den nächsten 5 Jahren in dieser Dimension wohl nicht schaffen. Mhm. Aber es wird auch nicht sein.
Aber man bleibt dran.
Ja,
und Wien definitiv ist ja wirklich Luxus. Thomas zeigt auch noch auf. Ja. Die tägliche Bewegungseinheit kommt dann nämlich zum Tragen, ne? Die Schulen.
Ja, genau. Ich wollte einfach nur was zum anderen Thema sagen, einfach zu dieser Thematik Vereine und Schulen und Infrastruktur. Wir setzen die tägliche Bewegungseinheit ja über den organisierten Sport um, das heißt über die Dachverbände und die Fachverbände und insgesamt 850 Sportvereine, die für uns die Einheiten machen, mit fast 3000 Übungsleiterinnen und Bewegungscoaches, die rausgehen in die Schulen und Kindergärten. Und ich glaube, ein Ansatz zu dem, was ihr gerade diskutiert, ist einfach, dass wir auch ein Umdenken im Sport schaffen, dass der Verein sein Angebot in die Schule, in den Kindergarten verlagert. Das heißt, wir müssen dort in den Bildungsalltag gehen. Wir bauen die Ganztagsschule aus. Wir haben eine Freizeitbetreuung am Nachmittag. Das heißt, der Verein muss auch sozusagen, wenn er in der Freizeitbetreuung aktiv ist, das ist ein neues Tätigkeitsfeld für den Verein einfach. Mhm. Wir dürfen nicht einfach nur denken, der Verein braucht die externe Stunde an der Schule, sondern der Verein geht in den Schulbetrieb. Dort ist es viel leichter, die Stunde zu kriegen, weil die Schule hat diese Stunde blockiert. Und, genau. Und da geht dann einfach auch noch mehr, weil gerade beim Ausbau der Ganztagsschule müssen wir wirklich aufpassen, dass die Sitzzeiten nicht noch einmal exorbitant mehr werden, sondern dass wir noch mehr Bewegung und Sport einfach auch reinbringen. Das war mir zum folgenden Thema noch
wichtig. Sehr viele Menschen in sehr vielen Sportarten und alle Vereine freuen sich, wenn sie in die Schulen dürfen, weil dieser Hebel ist uns in den Vereinen auch immer sehr bekannt und hier sitzen Leute, die setzen sich für den Sport ein, das ist schön. Eine Abschlussrunde machen wir noch. Wenn wir 2040 auf heute schauen, wann haben wir gesehen, dass Bewegung kein Luxus mehr ist?
Also ich habe so ein Bild oft, wenn ich so egal wo durch die Stadt fahre, gehe, was auch immer, dass ich mir denke, es wäre cool, wenn du dich umschaust und du das Gefühl hast, irgendwie, da sporteln alle, da bewegen sich alle.
So wie in Norwegen, wo alle stehen mit den Langlaufen.
Ja, also wo es schon fast ein bisschen komisch vorkommst, wenn du jetzt gerade im Auto sitzt oder einfach nur stehst.
Ein schönes Bild.
Und wenn vor allem die Bewegung, die machen, nicht diese ist.
Ja.
Das ist nämlich jetzt momentan sozusagen so ein bisschen so das Erkennungsmerkmal für, das ist die meist geübt, getätigte sozusagen Bewegung, wahrscheinlich über den Tag verteilt, dieses Wischen am Display. Wenn das abgelöst wird durch sage ich mal, Bewegung mit dem ganzen Körper oder zumindest mehr Körperteilen, dann sind wir schon in der Gewinnzone.
Mit 2 Fingern scrollen. Thomas, 2040, wir schauen zurück. Wann bist du happy mit deiner täglichen Bewegungseinheit? Was wäre so dein Wunschszenario?
Mit der täglichen Bewegungseinheit klar, dass wir voll ausgerollt sind, dass wir in allen Kindergartengruppen und in allen Schulklassen die tägliche Bewegungseinheit umsetzen. Aber noch mehr, dass wir das Thema Bewegungskultur in die Bildungseinrichtungen gebracht haben und dass es für die Bildungseinrichtungen eine Selbstverständlichkeit ist, dass zum Alltag in der Bildungseinrichtung ganz viel Bewegung dazugehört bei den Kindern.
Ich glaube, was heute wirklich sehr schön rausgekommen ist, dass es sehr viele Menschen gibt, die sehr wohl mit sehr viel viel Hirnschmalz und Leidenschaft darangehen, mit sehr viel Hingabe. In Wien haben wir wirklich einen unfassbaren Luxus, was Bewegung und Sport betrifft. Und jetzt sind natürlich Sie an der Reihe, das auch umzusetzen und sich die beste Freundin, den besten Freund zu schnappen und auch Bewegung zu machen, egal ob im organisierten Sport, im Verein oder vielleicht beim Wiener City Marathon oder einfach nur spazieren gehen auf der Donauinsel. Denn gemeinsam dieses Stadtbild zu fördern, dass wir in einer Gemeinschaft Sport und Bewegung wirklich alltäglich leben, das wäre ein schönes Ziel. In diesem Sinne, danke fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal.